Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und wir lesen gemeinsam aus 2. Timotheus 4, Vers 2. 2. Timotheus 4, Vers 2. Hier steht geschrieben: Predige das Wort, stehe dazu zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Paulus beauftragt hier Timotheus, das Wort Gottes zu verkündigen. Und ich meine, es ist noch heute der Auftrag eines jeden Verkündigers, das Wort Gottes zu verkündigen. Und zwar verkündigen wir deshalb das Wort Gottes, weil wir davon überzeugt sind, dass die Schreiber dieses Wortes durch den Heiligen Geist geleitet wurden und dass Gott selber durch dieses Wort zu uns spricht. Ich meine, das ist schon gewaltig, wenn man bedenkt, dass der Heilige Gott durch dieses Wort zu uns Menschen redet. Ich habe schon viel gesehen, die haben gesagt, Gott rede wieder. Ich lese einfach die Bibel und er redet, das ist doch praktisch. Also Gott ist es, der durch dieses Wort zu uns spricht. Und zunächst einmal hat sich Gott in diesem Wort uns Menschen geoffenbart. Er hat gesagt, wer er ist. Gott ist nämlich von Ewigkeit her und bleibt in alle Ewigkeit. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Und Gott hat sich uns als Dreieinheit, als Trinität geoffenbart. Gott hat gesagt, dass er Gott Vater ist, Gott Sohn ist und Gott Heiliger Geist ist. Wer wäre auf diese Idee gekommen, dass Gott einer ist und gleich drei ist? Die Bibel sagt uns also, wer Gott ist. Und zugleich sagt uns die Bibel, dass dieser Gott alles ins Dasein gerufen hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge, nicht die Evolution, sondern der Schöpfer. Gott hat alles ins Dasein gerufen. Zugleich sagt uns die Bibel, wer wir Menschen sind. Wir Menschen sind wunderbare Geschöpfe, nämlich im Bild Gottes geschaffen. Und deshalb, weil wir im Bild Gottes geschaffene Geschöpfe sind, sind wir trinitarisch aufgebaut. Geist, Seele, Leib. Also ihr seid alle drei, nur dass ihr das wisst. Man merkt das nicht so gut, aber es ist gleichwohl so. Weil wir im Bild Gottes geschaffen sind. Und wir haben, weil wir im Bild Gottes geschaffen sind, haben wir eine Identität. Wir wissen, wer wir sind. Ich habe mich zum Beispiel noch nie mit jemandem verwechselt. Also das ist ja schon wunderbar. Und wir können denken, fühlen, wollen und vor allem, wir können reden. Das ist schon ein Wunder, dass wir reden können. Nur sollen wir die Sprache richtig gebrauchen, aber das ist schon ein Wunder. Und zugleich sind wir ewige Wesen. Also alle, die ich jetzt anschaue, ihr lebt alle ewig. Ihr habt einen Anfang, aber kein Ende. Und jetzt kommt ein Riesenproblem, das uns die Bibel zeigt. Der Mensch hat sich leider im Sündenfall von Gott abgewandt. Und es ist so, dass jeder Mensch heute als Sünder geboren wird. Meine Frau und ich, wir sind tiefgläubig zusammen. Und wir haben drei Kinder gehabt und haben Sünder geboren. Wir haben denen nie beigebracht, wie man streitet. Die konnten das. Also, ja, die konnten noch viel mehr. Also, wir sind als Sünder geboren worden. Und weil Gott in seiner Heiligkeit jede Sünde verabscheut, müssen die Menschen ihr Leben getrennt von Gott gestalten. Und weil Gott gerecht und heilig ist, wird er eine jede Sünde ewig bestrafen. Und wenn ein Mensch in diesem Zustand stirbt, geht er ewig verloren. Und jetzt kommt die wunderbare Botschaft. Gott hat sich über uns Menschen erbarmt. Und hat in seiner Liebe zu uns Menschen seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesu übrigens ist auch von Ewigkeit her. Und Jesus war bereit, Mensch zu werden, wie wir Menschen sind. Und ist zugleich ganz Gott geblieben, weil durch den Heiligen Geist in der Maria gezeugt wurde. Jesus hat nie gesündigt. Wenn man sich vorstellt, Jesus ist in einer Familie aufgewachsen und er hatte Brüder und sogar Schwestern, das muss man auch noch erwähnen. Und die haben bezeugen können, wir sind mit einem Bruder aufgewachsen, der hat nie gesündigt. Hei, wenn man sich das vorstellt. Und ein Bruder von Jesus hat sogar geschrieben in der Heiligen Schrift, nämlich der Jakobus. Und sagt, ich bin mit Jesus aufgewachsen. Er hat nie gesündigt. Und Jesus war nach einem sündlosen Leben bereit, weil er Gott war, war er ja allwissend, die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen, dort im Garten Gethsemane. Und anschließend hat er die göttliche Strafe, die eigentlich jeden einzelnen Menschen hätte treffen müssen, dort am Kreuz von Golgatha über sich ergehen lassen. Unter entsetzlichsten Qualen ist dort Jesus an unserer Stelle gestorben. Und Gott Vater hat diesen Jesus auferweckt. Und Jesus macht heute allen Menschen das Angebot und sagt, ich kann dir jetzt deine Sünden vergeben. Und ich kann dich sogar in die Stellung der Gotteskindschaft versetzen. Zwei wunderbare Geschenke, die Gott uns anbietet. Aber wie das mit Geschenken ist, man wirft sie jemandem nicht an, sondern die muss man annehmen. Also wir haben noch nie jemandem Geschenke angeworfen, sondern die muss man annehmen. Und so ist es bei Gott auch. Er bietet sie an, aber wir müssen sie annehmen. Und jetzt steht hier weiter im Text, dass die, welche das Wort Gottes verkündigen, zu diesem Wort stehen sollen. Also ich soll als Verkündiger ganz klar sagen, für mich ist das Wort Gottes, das ich weitergebe, ewig gültiges, wahres Wort Gottes. Und das muss ich schon sagen, das ist für mich so. Ich habe ja an der Fakultät in Bern doktoriert und da hatte ich Professoren, da hat kein einziger geglaubt, dass die Bibel ewig gültiges, wahres Wort Gottes ist. Ich war tief erschüttert, das nennt man liberale Theologie. Und ich muss sagen, und ich sehe das ganz anders. Die Bibel ist durch den Heiligen Geist eingegeben, ist ewig gültiges, heiliges, wahres Wort Gottes. Und meine Aufgabe ist es, dieses Wort zu gelegener und ungelegener Zeit zu verkündigen. Gelegene Zeit der Verkündigung sind Gottesdienste, wie heute Morgen. Hey, ist das eine gelegene Zeit, das Wort Gottes weiterzusagen. Auch in Bibelstunden ist gelegene Zeit, in Gebetsstunden ist gelegene Zeit. Vor allem an Hochzeiten ist ganz gelegene Zeit, das Wort Gottes weiterzugeben. Aber es gibt auch ungelegene Zeiten. Das ist bei einer Beerdigung, wenn man selber in die hinterste Reihe sitzen möchte und nur noch weinen kann, weil man tief verbunden war mit dieser Person. Und jetzt das Wort Gottes verkündigen. Ungelegene Zeit. Aber wir sollen das Wort Gottes dann verkündigen. Wir haben einen Auftrag, es weiterzugeben. Und jetzt wird uns gesagt, auf was ich achten soll, wenn ich das Wort Gottes verkündige. Ich soll überführen, so steht es hier geschrieben, zurechtweisen und ermahnen. Und ich möchte jetzt die drei Dinge mal ein bisschen gründlicher anschauen. Ich soll also, wenn ich das Wort Gottes verkündige, überführen. In jeder Gottesdienst kann es sein, dass Menschen anwesend sind, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben. Und die soll ich jetzt überführen und ihnen zeigen, hör mal. Im Grunde genommen bist du ein Sünder. Und wenn du so weiterlebst, gehst du ewig verloren. Und du brauchst dringend Jesus. Bis dir überführen ist gar nicht einfach. Ich habe mit Menschen, die schwer krank waren, habe ich gesagt, du bist ein Sünder, du brauchst Jesus. Haben sie mir gesagt, Herr Mauerhofer, sind Sie ein böser Mann? So schlecht war ich gar nie. Was ist los mit Ihnen? Wisst ihr, wir müssen mal einsehen, dass ich ein Sünder bin. dass ich verloren bin und dass ich dringend Jesus brauche. Und Jesus nimmt man so an, dass man ihm in Reue die Sünden bekennt. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also Gott ist sowieso treu und gerecht, aber wir müssen unsere Sünden Jesus mal bekennen. Wisst ihr, das ist gar nicht einfach. Wir Menschen sind im Grunde genommen stolze Wesen. Und uns mal beugen vor Gott und unsere Sünden vor ihm aussprechen. Und das Wunder aller Wunder ist, er vergibt mir meine Sünden. Und ich möchte euch mal alle fragen, habt ihr Vergebung der Sünden? Hat Jesus euch wirklich vergeben? Und anschließend, wenn wir Vergebung der Sünden haben, können wir sagen, du Herr Jesus, du auferstandener Christus, komm du jetzt in mein Leben, so wie es in Johannes 1, Vers 12 steht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wenn ich also Jesus aufnehme, werde ich ein Kind von Gott. Und jetzt ist Gott mein Vater. Deshalb kann ich ihn als Vater ansprechen. Und Jesus ist mein erstgeborener Bruder. Das ist der Flott. Also das ist unwahrscheinlich. Und ich kann mit Gott Gemeinschaft haben. Ich bin sein Kind. Aber noch etwas macht, wenn Jesus in mein Leben kommt, er fügt mich noch in die Gemeinde ein. Er fragt mich nicht, möchtest du zur Gemeinde gehören? Er macht das einfach. Fügt mich in die Gemeinde ein. Wisst ihr, wenn ich das angenommen habe, bin ich gerettet. Wenn ich sterbe, werde ich ewig bei Jesus sein. Das wird ein Augenblick sein, wenn ich auf dem Sterbebett den letzten Atemzug mache und Jesus von Angesicht an sehen werde. Ich bin gerettet, weil er mir die Sünden vergeben hat und in mir Wohnung genommen hat. Und jetzt steht hier etwas ganz Interessantes, was ich als Verkündiger beachten sollte. Ich sollte nämlich die, welche mir zuhören, zurechtweisen, die Gläubigen. Wieso zurechtweisen? Zum Glück, das ist nicht negativ zu verstehen, sondern eigentlich zurechthelfen. Ich soll den Gläubigen zeigen, auf was sie besonders beachten sollten, wenn sie Jesus als Retter angenommen haben. Das Erste, was ein Gläubiger beachten sollte, ist, dass er jeden Tag sein Leben Jesus zur Verfügung stellt. Jesus wohnt ja im, stellt euch mal vor, in euch wohnt Jesus, das ist ja flott im Quadrat. Und jetzt kann ich doch ihm mein Leben zur Verfügung stellen. Wisst ihr warum? Wir können nicht für Jesus und für die Sünde leben. Wir können nicht für Jesus leben und daneben Pornoseiten anschauen im Internet oder zu viel Alkohol trinken oder weiß nicht was. Das geht nicht. Wir leben für Jesus. Wir weihen ihm unser Leben. Und was auch zum Gläubigsein gehört, ist, dass ich mit Jesus Gemeinschaft pflege. Ich durfte ja Christine heiraten. Stellt euch mal vor, wir reden jeden Tag zusammen. Das, stellt euch vor, also, das machen wir. Übrigens ist das mir nicht ein Muss, muss ich heute wieder mit der Christine reden, gute Nacht. Nein, sondern das mache ich gern. Und so bin ich jetzt mit Jesus verbunden. Es ist doch selbstverständlich, dass ich jeden Tag bete und mit Jesus rede. Ist doch klar. Und dass ich auf seine Stimme höre, dass ich die Bibel lese. Dass ich auf seine Stimme höre. Übrigens nennt man das ein Gespräch. Habt ihr es auch schon? Also ich rede mit Jesus und er redet mit mir. Und jetzt ist etwas, was mich tief berührt. Es gibt Gläubige, die ganz selten beten und ganz selten die Bibel lesen. Und das ist falsch. Es ist doch selbstverständlich, dass ich jeden Tag bete und jeden Tag die Bibel lese. Wenn jeweils Leute zu mir in die Seelsorge kommen, ihre Probleme ausbreiten, sage ich, bevor wir jetzt darüber reden, darf ich noch fragen, wann haben Sie das letzte Mal gebetet und das letzte Mal die Bibel gelesen? Und dann sage ich, jetzt weiß ich, warum ihr da seid. Es ist ganz entscheidend, dass wir eine tiefe Verbindung zu Jesus pflegen. Und dazu gehört noch etwas, das muss ich ganz klar sagen. Wenn wir verheiratet sind, beten wir jeden Tag mit dem Ehepartner. Das ist doch ganz klar. Wisst ihr, Christine und ich sind jetzt 52 Jahre verheiratet. Vor 52 Jahren war ich ein bisschen anders als heute. Und wir werden anders, wir verändern uns. Wenn wir jeden Tag zusammen beten, können wir die Veränderung akzeptieren und die Liebe bleibt in der Ehe. Heu haben wir uns gern. Also ich habe Christine furchtbar gern, also fast noch gerne als früher. Warum? Wir beten jeden Tag und wisst ihr, dann fügt uns Jesus immer neu zusammen. Immer neu zusammen. Und wir finden immer neu zusammen. Ich frage euch, liebe Ehepaare, habt ihr heute zusammen gebetet? Dann macht es wenigstens heute Abend. Also einmal im Tag muss man zusammen beten. Zweimal dürft ihr auch. Also das ist ja ganz klar. Aber einfach einmal, dass man als Ehepaar unbedingt zusammen betet. Das gehört zum Gläubigsein. Ich habe ja viele Ehepaare getraut. Und beim letzten Gespräch vor der Trauung mussten wir beide in die Hand versprechen, dass sie jeden Tag beten zusammen. Ich habe gesagt, wisst ihr, ihr seid sehr verschieden, ihr wisst es nur nicht. Und ihr müsst euch lernen anzunehmen und das geschieht durch das Gebet. Wir müssen uns annehmen lernen und nicht, dass wir sagen, jetzt staune ich, wen habe ich da erwischt. Nein, wir staunen nicht, sondern es ist doch ganz klar, sondern wir können uns annehmen. Wichtig ist, dass wir immer wieder den anderen annehmen können. Und jetzt noch etwas. Wenn man gläubig ist, soll man den Nächsten, die Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe und Annahme begegnen. Die Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, sind die Eltern. Ihr habt eure Eltern nie gewählt, die waren einfach plötzlich da. Die Geschwister, also ich habe meine Geschwister nie gewählt, ich hatte 6 von denen, ich habe nur gestaunt, dass die plötzlich da waren. Und ich soll denen mit Liebe und Annahme begegnen. Zum Glück, den Ehepartner durfte man wählen, den hat man sowieso lieb. Aber man staunt gleich von manchmal, wenn man gewählt hat. Also, dass man dem Ehepartner mit Liebe begegnet. Dass man den Kindern mit Liebe begegnet. Dass man den anderen Gläubigen in der Gemeinde mit Liebe begegnet. Die anderen Gläubigen sind Glaubensgeschwister, steht in der Bibel, nicht Glaubensfreunde. Glaubensgeschwister. Und Geschwister sind manchmal schon ein bisschen besonders. Ja. Und wir können die anderen mit Liebe annehmen, weil Gott uns dazu befähigt. Noch etwas. Die Bibel erwartet auch von uns, dass ich denen, die mich verletzt haben, die mir wehgetan haben, dass ich denen vergebe. Was? Also, ihr werdet sagen, aber Armin, jetzt muss ich dir erklären, hör mal, was die mir gesagt hat. Das ist doch furchtbar, wie die mich verletzt hat, wie die mir wehgetan, mit der rede ich kein Wort mehr. Fertig. Also, so, ich bin doch nicht Luft. Also, mit mir geht man doch so nicht um. Bitte vergebt all denen, die an euch schuldig geworden sind. Übrigens beten wir das im Unser Vater. Und vergib uns unsere Schuld. Wie geht's weiter? Wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ihr habt alle Schuldiger, wenn ihr auf der gleichen Erde wohnt wie ich. Habt ihr all denen vergeben? Oder sagt, mit der telefoniere ich nicht mehr, neben der sitze ich nicht mehr, mit der habe ich genug. Habt ihr wirklich vergeben? Und noch etwas, wenn wir gläubig sind, sollen wir zur Gemeinde, in die uns Jesus hineingeführt hat, eine klare, positive Beziehung haben. Und dass wir für die Gemeinde beten. Übrigens, ich war ja Dozent an der STH und konnte mit Bruder Wolfgang Kegel eine tiefe Beziehung haben. Und seit dieser Zeit bete ich jeden Tag hier für diese Gemeinde in Lörrach. Ich bete jeden Tag hier für diese Gemeinde. Jetzt schon Jahre, Jahre, Jahre lang. Und ich freue mich, endlich mal wieder bei euch zu sein. Ihr betet sowieso jeden Tag für die Gemeinde, das macht ihr sowieso. Aber wenn ihr das nicht sowieso macht, also dann muss ich schon ernst mit euch reden. Also, es ist doch sonnenklar, dass ich für die Gemeinde, in die mich Gott gestellt hat, bete. Und jeden Tag bete. Und dass ich meinen Gaben entsprechend in der Gemeinde auch mithelfe und mitdiene, dass Gott mir ja gezeigt hat, ich will dich brauchen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt steht noch, ich soll auch noch ermahnen als Verkündiger. Das Wort, das ich mit ermahnen übersetzt habe, hat im Griechisch ein weites Bedeutungsfeld und heißt eigentlich ermutigen und trösten. Es ist meine Aufgabe als Verkündiger, euch zu ermutigen, wenn ihr gläubig seid. Die Ungläubigen, die müssen sich bekehren. Aber die Gläubigen, die kann ich ermutigen. Und zwar habt ihr etwas, das euch immer wieder belastet. Das ist der Glaubenskampf. Der Teufel versucht euch immer wieder zur Sünde zu verleiten. Immer wieder. Er hört nicht auf. Und deshalb ermutige ich euch, zur Sünde immer ein Nein zu haben. Bitte schreit euren Ehepartner nicht an. Der ist viel zu lieb. Und macht ihm nicht immer so heftige Vorwürfe. Das ist Sündigen. Wir wollen dem anderen in Liebe begegnen und uns entschuldigen, wenn wir ihm Vorwürfe gemacht haben. Ermutigen heißt zur Sünde ein Nein haben. Und wenn wir gesündigt haben, dann bringen wir die Sünde Jesus und sagen, Herr Jesus, tut mir leid. Und gehen zum Ehepartner, wenn wir ihn angeschrien haben und sagen, wie ich mich verhalten habe. Ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Kannst du mir vergeben? Wir bereinigen die Dinge, wir haben der Sünde nichts zu tun. Ermutigung brauchen wir auch, um in der Gemeinde unseren Gaben entsprechend mitzuhelfen. Wir brauchen Ermutigung, um in der Kinderarbeit mitzuhelfen. Mitzuhelfen der Jungschararbeit, mitzuhelfen der Teenagerarbeit, in der Jugendarbeit. Ich habe vorhin das Video gesehen, das ist ja wunderbar. Dass wir Ermutigung haben, der Seniorenarbeit mitzuhelfen. Ermutigung, um im musikalischen Bereich mitzuhelfen. Ihr habt das wieder tipptopp gemacht heute Morgen. Hi, habe ich mich gefreut. Und dass ich auch im technischen Bereich mithelfen kann. Und übrigens auch im praktischen Bereich. Das muss ja auch geputzt werden, da die Räume und so weiter. Dass wir ganz praktisch mithelfen. Ermutigung in der Gemeinde treu mitzuhelfen. Und ich frage euch, was macht ihr hier in dieser Gemeinde? Helft ihr auch in irgendeinem Bereich mit? Und ich sehe hier ältere Geschwister, die können nicht mehr so sich irgendwo einsetzen. Aber ihr könnt beten für diese Gemeinde. Beten für die Verantwortlichen hier in dieser Gemeinde. Und noch etwas. Wir brauchen Ermutigung, an nicht Jesus glaubende Menschen in die Gottesdienste einzuladen. Und dafür zu beten, dass sie sich bekehren. Vor allem brauchen wir Ermutigung, dass wir unsere Kinder zu Jesus führen. Ich weiß nicht von Deutschland, ich habe ein Buch in der Schweiz. Es war einer, der hat eine Studie gemacht von allen Gläubigen in der Schweiz. Ja, das ist enorm. Und dann hat er gefragt, wie viele eure Kinder gehen später in den Glaubensweg. Und dann hat er geschrieben, die größte Erweckung in der Schweiz wäre, wenn die Kinder gläubiger Eltern den Glaubensweg gehen würden. Es ist nämlich tief traurig, dass in vielen Familien die Kinder nicht den Glaubensweg gehen. Und das bewegt mich enorm. Wir brauchen eine nachwachsende Jugend, die brennt für Jesus. Ich war Dozent, ich hatte alles Studenten aus gläubigen Familien. Und ich muss euch sagen, wir haben zu wenig Jugendliche, die sich ausbilden lassen, um Pastoren und Missionare und Missionarinnen zu werden. Nein, wir haben viel zu wenig Jugendliche. Warum? Die Jugendlichen aus gläubigen Familien fehlen uns. Wir wollen ganz fest beten, dass unsere Jugend den Weg zu Jesus findet und wollen auch ungläubige Menschen aus unserem Umfeld zu Jesus führen. Das, ja, ich freue mich immer, dass diese Gemeinde hier so groß sein darf, aber die darf ruhig noch wachsen, das sage ich euch. Und vor allem freut es mich die Schule hier. Ich bete jeden Tag auch für die Lehrer dieser Schule. Das ist ganz etwas Wichtiges, die heranwachsende Jugend den Weg zu Jesus findet. Das ist ganz etwas Entscheidendes. Und dann ist auch meine Aufgabe, nicht nur zu ermutigen, sondern auch zu trösten. Wisst ihr, wenn jemand schwer krank im Bett liegt und jetzt schon längere Zeit, dass ich zu ihm komme und mit ihm bete und ihn tröste und sage, Jesus kennt deine Situation. Er kann dir helfen, er steht dir bei. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und wir können Menschen trösten, die Schwierigkeiten haben mit einem ihrer Kinder. Das ist so problemhaft mit diesem Kind. Und ich habe auch Probleme am Arbeitsplatz, dass ich trösten kann. Und vor allem, dass ich dann tröste, wenn jemand gestorben ist und ich am Sarg stehe. Und ich die Worte nicht finden kann, was ich jetzt sagen soll. Und jetzt brauchen wir Trost. Dass ich trösten kann und sagen, Jesus kennt jetzt deine Not. Er ist bei dir, er hilft dir und er kann dich trösten. Das ist entscheidend wichtig, dass wir trösten, auch Gläubige, die in großen Schwierigkeiten sind. Und jetzt steht hier am Schluss dieses Verses, dass ich unermüdlich und geduldig das Wort Gottes predigen soll. Geduldig. Wisst ihr, manchmal möchte man, dass das Wort Gottes noch ein bisschen mehr wirkt, dass die Leute besser zuhören und nicht nur einfach sagen, es war wieder mal eine Predigt, sondern dass etwas berührt wird. Und ich habe dann Geduld in der Verkündigung, wenn ich für die anwesenden Zuhörer bete. Dort, wo ich Pastor war, hatte ich eine Liste von all denen, die die Gottesdienste besuchten. Bevor ich auf die Kanzel ging, ging ich auf die Knie und habe für alle, die jetzt heute im Gottesdienst kommen, gebetet. Damit Gott ihr Herz berühren kann. Nicht ich kann Herzen berühren, Gott kann Herzen berühren. Dass man geduldig betet und dass ich unermüdlich das Wort Gottes weitergebe. Und immer wieder das Wort Gottes und nicht plötzlich da so irgendeine eigene Fantasien. Das Wort Gottes. Gott will in den Predigten zu den Hörern reden. Das ist meine Aufgabe, unermüdlich das Wort Gottes zu verkündigen. Und dieses Wort hat die Kraft, dass Menschen sich bekehren, ein neues Leben finden in Jesus. Das Wort Gottes verändert die gläubigen Zuhörer, dass sie ein Segen werden für ihre Nächsten. Wisst ihr, wer gläubig ist, wird ein Segen für seinen Ehepartner, ein Segen für seine Kinder, ein Segen für die Gemeinde. Und noch etwas, und wenn Jesus mein Leben verändert durch das Wort Gottes, werde ich immer brauchbarer für Jesus. Und Jesus sagt, oi, schön kann ich dich brauchen. Und zwar will ich dich brauchen, dass durch dein Leben meine Gemeinde gebaut wird. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen, hat dieses Wort eine unwahrscheinliche Kraft, dass Menschen gesegnet werden und etwas bewegen im Reich Gottes. Es ist so, ich bete ganz fest immer wieder für die Schweiz, für Deutschland. Wir brauchen unbedingt mehr Gläubige. Prozentual in der Schweiz, als ich noch Kind war, waren so bei 30% bekehrt und Wiedergeborene. Heute sind wir in der Schweiz so 8%. Enorm eingebrochen. In Deutschland ist es nicht anders. Wir brauchen unbedingt Menschen, die andere zu Jesus führen. Wir brauchen Gemeinden, die etwas bewegen. Und das ist ganz entscheidend. Was ich immer gesagt habe in den Gemeinden, wo ich war, das Gemeindegebet, die Gebetsstunden ist das Wichtigste. Dass wir beten, dass Gott eingreift, dass er noch einmal einen erwecklichen Aufbruch schenken kann. Zusammenfassend haben wir gesehen, wenn ich das Wort Gottes predige, zeigt mir das Wort, wer Gott ist. Es zeigt mir, wer ich als Mensch bin, dass ich ein ewiges Wesen bin. Und es zeigt mir auch, ich brauche Jesus als Retter. Jesus ist mir zum Retter geworden. Er kann mir die Sünden vergeben. Er kann mir ein neues, ewiges Leben schenken. Und ich soll zu diesem Wort stehen. Ich soll dazu stehen, dass ich sage, die Bibel ist ewig gültiges Wort Gottes. Und ich muss euch sagen, ich habe mich jetzt ein Leben lang mit der Bibel beschäftigt. Enorm intensiv. Also, ich kann Griechisch, Hebräisch und so weiter. Aber ich bin immer noch am Anfang. Die Bibel ist derart tief, dass wir eine Ewigkeit brauchen, um sie wirklich zu erfassen. Ein wunderbares Wort. Es ist die ewig gültige Wahrheit. Und ich soll zu gelegener und ungelegener Zeit soll ich es weitergeben. Und dann soll ich zuerst überführen. Ich sage den Ungläubigen, und jetzt bekehre dich endlich mal. Komm zu Jesus, du brauchst Jesus. Und den Gläubigen sage, so, jetzt nimm dir endlich jeden Tag Zeit zum Gebet und zum Bibellesen und bete mit deinem Partner vorwärts. Also das ist selbstverständlich, dass ein Gläubiger das macht. Dass ich zurechtweise und sage, das gehört dazu. Und bitte begegne all deinen Nächsten mit Liebe. Und vergib denen, die dir wehgetan haben, und halte dich treu zur Gemeinde. Das ist meine Aufgabe. Und dann soll ich ermutigen und sagen, weißt, Jesus will dich brauchen. Und setze dich ein mit deinen Gaben in deiner Gemeinde. Bewege etwas wie Jesus. Und ich soll auch trösten und sagen, Jesus kennt deine Not. Er ist bei dir. Er hilft dir. Und ich muss sagen, ich soll das mit Geduld machen. Deshalb bete ich ja jeden Tag hier für diese Gemeinde. Dass Gott etwas bewegt in diese, vor allem für Timo Scherer bete ich auch ganz viel. Dass Gott ihn segnet, dass Gott ihn braucht. Und ihr betet sowieso für diese Gemeinde. Mit Geduld etwas und dann das ewig gültige Wort Gottes immer wieder sagen. Und dieses Wort rettet Menschen, verändert Menschen, dass sie immer ein Segen werden für andere und dass Gott sie brauchen kann, seine Gemeinde zu bauen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für dieses gewaltige Wort, das ich jetzt ausgelegt habe. Dass das ewig gültige Wahrheit ist. Und Herr Jesus, ich kann dir nie genug danken, dass du am Kreuz das Gericht getragen hast, das mich hätte treffen müssen. Dass du auferstanden bist, dass du mir die Sünden vergeben hast, dass du in mir wohnst. Ich kann dir nie genug danken. Und bitte, Herr Jesus, schenk, wenn ich das Wort Gottes verkündige, dass ich überführen kann, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, sich bekehren können und dich als Retter annehmen können, aber dass ich die Gläubigen zurechtweisen darf und ihnen zeigen kann, bitte bete jeden Tag, lies jeden Tag die Bibel und bete auch mit deinem Ehepartner zusammen und schenke Liebe weiter dort, wo du lebst. Und bete auch hier für diese Gemeinde. Und ich danke dir, dass ich auch ermutigen darf. Dass ich ermutigend den anderen zusprechen darf. Jesus will dich brauchen. Bitte sei du ein Segen. Und dass wir einander ermutigen, dass wir unsere Kinder zu dir führen. Und dass wir verlorene Menschen dir zuführen. Und die, welche traurig und krank sind, niedergeschlagen, dass wir sie trösten von deinem gewaltigen Wort her. Ich bete dich an. Und Herr Jesus, du weißt, dass ich jeden Tag hier für diese Gemeinde bete. Segne diese Gemeinde. Segne auch die Schule hier. Ich lege sie in deine Hände. Und besonders sei du bei Timo Scher. Segne ihn, brauche ihn. Aber auch die verantwortlichen Brüder und die, welche sich hier einsetzen. Lege deinen Segen hier auf diese Gemeinde. Amen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns jetzt bewusst unter deinen Segen stellen dürfen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.